Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Mein Name ist Jessie Henschel und heute dabei ist Dr. Joachim Jacobi. Ehemaliger Staatssekretär im Kultusministerium Hessen, studierter Lehrer, mittlerweile auch Doktor in Philosophie und ehemaliger Kommunalpolitiker in Naumburg. Hallo Herr Jacobi.
Hallo Frau Henschel.
Wir sprechen ja auch, wie schon in der letzten Folge, heute über ein sehr wichtiges, aber oft eher vernachlässigtes Thema, nämlich über Kommunalpolitik. Denn am 14. März findet in Hessen die Kommunalwahl statt. Ja, in der letzten Folge ging es hauptsächlich um so grundsätzliche Dinge der Lokalpolitik. Deshalb widmen wir uns heute mal langsam dem Eingemachten und schauen uns mal an, welche verschiedenen Gremien es auf kommunaler Ebene gibt und was genau die so machen und worüber sie entscheiden. Weil auf den ersten Blick wirkt das nämlich etwas, würde man sagen, unübersichtlich, so mit Gemeindevorstand, Ortsbeirat, Kreistag und Co. Aber dafür haben wir unseren heutigen Experten, Herrn Jacobi, an unserer Seite, beziehungsweise ja so ganz Corona-konform an der anderen Leitung, würde ich mal sagen. Herr Jacobi, Sie haben ja nicht nur viele Jahre für das Kultusministerium Hessen gearbeitet, sondern auch sehr lange als Kommunalpolitiker. Da könnte man ja jetzt so ganz überspitzt vielleicht nachfragen, wenn Sie ja schon auf der Landesebene politisch aktiv waren, wieso dann noch auf Kommunalebene? War das nicht so eine Art Downgrade dann?
Nein, überhaupt nicht. Ich war vor meiner Zeit als Staatssekretär viele Jahre in der Kommunalpolitik und nachdem ich dann nicht mehr Staatssekretär war, nochmal einige Jahre. Downgrade ist das überhaupt nicht. Es sind einfach zwei verschiedene Ebenen und man könnte vielleicht sogar darüber streiten, welche dieser beiden Ebenen für die Bevölkerung, für die Leute, für die Politik gemacht wird, wichtiger ist. Von den Entscheidungen in der Kommunalpolitik sind jedenfalls viele Menschen ganz unmittelbar betroffen.
Ja, das stimmt. Auch schon in Paragraph 1 der Hessischen Gemeindeordnung heißt es ja, die Gemeinde ist die Grundlage des demokratischen Staates. Ist ja schon eine krasse Aussage, aber ich würde mal behaupten, die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch nie was von der HGO, also der Hessischen Gemeindeordnung oder der HKO oder dem KWG und wie es alles heißt, gehört. Aber jetzt kommen wir mal zum versprochenen Eingemachten. In der heutigen Folge geht es ja um die Organe in einer Kommune, die Entscheidungen treffen. Und ein Wort, das da ja häufig fällt, ist Magistratsverfassung. Im ersten Moment können vermutlich nicht viele was damit anfangen. Herr Jacobi, was genau ist denn mit diesem Begriff Magistratsverfassung gemeint und woher kommt dieser, ja, ich würde mal sagen, altmodische Begriff denn überhaupt?
Ja, eigentlich ist eine Kommune vom Grundsatz her ganz ähnlich aufgebaut, wie das beim Land oder beim Bund auch ist. Es gibt ein Parlament, in dem die wesentlichen Beschlüsse gefällt werden und es gibt in Anführungszeichen eine Regierung. Mhm. Die Regierung heißt in hessischen Städten der Magistrat. Da kommt der Begriff her. In den kleineren Ortschaften spricht man vom Gemeindevorstand, aber das ist eigentlich genau dasselbe. Mhm. Es gibt zu Bund und Land vielleicht einen wesentlichen Unterschied. Im Bund oder im Land sitzen in der Regierung nur die Fraktionen, die sich zur Mehrheit zusammengeschlossen haben. Also in Hessen zum Beispiel jetzt CDU und Grüne oder im Bund CDU und SPD. Mhm. Aber im Magistrat auf der Gemeindeebene sind grundsätzlich alle Fraktionen vertreten, die auch im Parlament vertreten sind, außer sie sind so klein, dass ihnen kein Sitz zusteht. Es gibt also auf der Kommune eigentlich nicht richtig sowas wie Regierung und Opposition, sondern es wird vielmehr Wert gelegt auf die Zusammenarbeit aller.
Ah, also quasi, dass alle trotzdem mitentscheiden können und gar nicht mal so sehr diese zwei großen Gegenpole, wie Sie gesagt haben, Regierung und Opposition, versuchen sich da irgendwie zu profilieren, sondern dass es wirklich darum geht, alle gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden.
Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz in der Kommunalpolitik. Und die Organe heißen auf der Gemeinde etwas anders als bei Bund oder Land. Sie haben andere Bezeichnungen. Man spricht von der Gemeindevertretung oder in größeren Orten, in Städten, von der Stadtverordnetenversammlung oder, wie ich schon gesagt habe, vom Gemeindevorstand oder vom Magistrat. Mhm. Und das, was der Regierungschef ist, der Bundeskanzler oder der Ministerpräsident, das ist auf der Gemeindeebene eben der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Bürgermeisterin.
Okay, das sind ja jetzt trotzdem auch viele Worte und viele Begriffe und da muss man natürlich erstmal irgendwie durchblicken als Zuhörer oder Zuhörerin. Also es gibt ja auf der einen Seite, glaube ich, Organe, die eine Gemeinde betreffen und auf der anderen Seite, glaube ich, Organe, die den Landkreis betreffen, oder?
Richtig. Das, was ich eben ausgeführt habe, gilt für die Gemeinde bzw. die Stadt, aber das Gleiche gibt es auf der nächsthöheren Ebene. Genauso, es gibt einen Kreistag, das ist das Parlament, der entspricht dem Bundestag, dem Landtag oder der Stadtverordnetenversammlung. Mhm. Und es gibt den Kreisausschuss, das ist wieder in Anführungszeichen die Regierung.
Mhm. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir uns erstmal nur den Organen der Gemeinde widmen, weil da gab es ja auch, glaube ich, noch ein paar mehr. Und dann können wir peu à peu mal so kurz durchgehen und dass Sie uns mal kurz erklären, wie die denn überhaupt zusammengestellt sind und welche Aufgaben die haben und welche Funktionen. Sie haben ja gemeint, dass es ja der Gemeindevorstand bzw. in der Stadt, glaube ich, dann Magistrat heißt. Und bei der Gemeindevertretung heißt das ja in der Stadt dann Stadtverordnetenversammlung. Kann man quasi sagen, ist das das oberste Organ in der Gemeinde, also so eine Art Kommunalparlament?
Ja, das ist das Kommunalparlament, das ist genau richtig. Das fasst die wesentlichen Beschlüsse und das fasst Beschlüsse, die den einzelnen Bürger, ob jung oder alt, unmittelbar betreffen. Vielleicht sage ich einfach ein paar Beispiele. Die Gemeinden können oder Städte können eigene Steuern erheben. Sie sind zum Beispiel zuständig für die Grundsteuer oder für die Gewerbesteuer. Und wie hoch diese Steuer ist, legt das Stadtparlament fest. Das beschließt, die Steuer ist so und so hoch oder muss ansteigen oder nicht ansteigen und so weiter. Wie teuer das Wasser ist, wie viel die Anwohner für die Kanalisation bezahlen müssen. Alle diese Dinge beschließt das Parlament als oberstes Beschlussorgan einer Gemeinde.
Okay. Und eine Sache noch, weil wir jetzt gerade ja noch bei der Gemeindevertretung waren, ist ein Gemeinderat ein anderes Wort für eine Gemeindevertretung?
Das Wort Gemeinderat gibt es in der hessischen Gemeindeordnung nicht.
Okay, also ist das nur so ein umgangssprachliches
so
Wort dann manchmal?
Ja,
ah,
ganz
okay.
Genau.
Okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen mal einen Step weiter. Und Sie hatten ja schon von gesprochen, von dem Gemeindevorstand, beziehungsweise in Städten, dem Magistrat. Was genau macht denn dieser Gemeindevorstand? Wer sitzt denn da drin? Und ja, was ist denn überhaupt die Funktion?
Ich mache es am besten wieder am Beispiel der Stadt, in der ich wohne. Unsere Stadtverordnetenversammlung hat 31 Mitglieder. Und der Magistrat hat 8 Mitglieder. Vorsitzender des Magistrats ist immer der Bürgermeister. Der Bürgermeister ist übrigens kein Stadtverordneter. Er ist nicht Mitglied des Parlaments, grundsätzlich nicht. Aber der oder die Vorsitzende des Magistrats und bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme. Ansonsten hat er eine Stimme wie jeder andere auch, aber bei Stimmengleichheit, also wenn es 4-4 ausgeht zum Beispiel, dann entscheidet die Stimme des Bürgermeisters. Und während das Parlament die großen Linien bestimmt, entscheidet der Magistrat über die Details. Also vielleicht auch am einfachsten wieder ein Beispiel. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einen Bebauungsplan. Sie sagt, da und da ist ein Bereich, der in Zukunft neu bebaut werden kann. Dann wird auch festgelegt, wie wird das erschlossen und gibt es Spielplätze und vielleicht wird auch festgelegt, wie hoch dürfen die Häuser sein und so weiter. Wenn das dann erledigt ist und jemand kommt und will bauen und reicht seinen Bebauungsplan ein, dann wird der nicht mehr der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt, sondern darüber beschließt dann der Magistrat. Der Magistrat beschließt dann das einzelne Bauvorhaben. Das heißt, die Geschäfte der täglichen Verwaltung, also nicht die ganz kleinen Dinge, die macht der Bürgermeister allein, aber Dinge, die eine gewisse Bedeutung haben, mit denen sich aber nicht immer das Parlament beschäftigen muss, die beschließt der Magistrat.
Okay. Das ist aber auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Aber so kleinere Sachen, die entscheidet dann schon der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin alleine.
Ja, es gibt ja Dinge auch einfach, die in der laufenden Verwaltung geregelt werden müssen. Da muss nicht immer der Magistrat herbeigerufen werden. Das spielt sich in einer Gemeinde auch ein. Also gelegentlich gibt es auch so Regelungen, dass man sagt, der Bürgermeister darf Beträge bis zu 5.000 Euro oder bis zu 1.000 Euro, hängt ja auch von der Größe der Gemeinde ab, selbst entscheiden. Aber alle Beträge, die größer sind, werden dem Magistrat vorgelegt. Solche Regelungen können intern im Magistrat getroffen werden.
Und Sie hatten ja auch gesagt, der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sind ja Vorsitzende des Gemeindevorstands. Aber alle anderen Beigeordneten sind ja meistens eigentlich ehrenamtlich tätig, oder?
In kleineren Gemeinden ja, in größeren Gemeinden gibt es gelegentlich auch ein, manchmal auch zwei und in ganz großen Städten wie Frankfurt auch noch mehr hauptamtliche Magistratsmitglieder. In kleinen Gemeinden gibt es das nicht. Also in Naumburg gibt es die Bürgermeister, alle anderen arbeiten ehrenamtlich.
Und die, die dann festangestellt sind, sind die dann, also ich sag mal festangestellt, sind die dann quasi Beamte auf Zeit oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, sie sind Beamte auf Zeit, wieder vergleichbar mit einem Minister. Sie werden vom Parlament gewählt und sind dann für die Zeit ihrer Wahl, in der Regel erstmal 6 Jahre, zuständig für den Bereich, für den sie gewählt worden sind. Das nennt sich dann hauptamtlicher Beigeordneter oder hauptamtliches Magistratsmitglied.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass man dann wenigstens nicht alles nur ehrenamtlich machen muss, wie jetzt beispielsweise in kleineren Gemeinden und nebenbei noch einen Job hat wahrscheinlich.
Ja, so ist es. Es wäre in großen Gemeinden, wird es das wahrscheinlich kaum geben, eher nur in Städten. Da ist der Arbeitsanfall einfach so groß, dass ein hauptamtlicher Bürgermeister, ein hauptamtliches Mitglied des Magistrats allein diese Arbeit nicht schaffen kann. Und dann wird ein weiterer Hauptamtlicher benötigt oder auch mehrere Hauptamtliche und dann wird das so geregelt.
Und ein entscheidender hauptamtlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist ja auch, wie wir schon gesagt haben, Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Viele in Hessen werden ja dieses Jahr auch am 14. März gewählt. Die meisten Bürgermeisterwahlen hätten ja eigentlich, ich glaube, letztes Jahr zwischen April und Oktober stattfinden sollen, aber durch Corona wurde das jetzt alles verschoben. Und normalerweise ist es aber eigentlich jetzt nicht so gang und gäbe, dass die Bürgermeisterwahlen viele eben am Tag der Kommunalwahl stattfinden, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt auch dazu keinen Zwang. Es hängt davon ab, wann der Bürgermeister das erste Mal direkt gewählt worden ist, weil der Bürgermeister wird immer auf 6 Jahre gewählt und dann gibt es einen bestimmten Zeitraum, der ist im Gesetz festgelegt, der darf nicht zu früh und darf nicht zu spät sein, wenn die 6 Jahre um sind und der nächste gewählt werden muss.
Ja, und wie Sie schon richtig gesagt haben, Bürgermeisterwahlen oder Bürgermeisterinnenwahlen sind ja auch alle 6 Jahre und Kommunalwahl ist ja trotzdem alle 5 Jahre, also allein deswegen. Ja. Und die Funktion eines Bürgermeisters oder Bürgermeisterin ist die hauptsächlich repräsentativ? Also kann man sagen, das ist so ein bisschen wie so ein Staatsoberhaupt, wie der Bundespräsident? Oder ist das schon eher so Richtung Regierungsoberhaupt, Richtung Kanzler?
Das ist eine interessante Frage. Die würde ich gerne mal mit unserem Bürgermeister hier besprechen. Ich glaube, tatsächlich kann man sagen, es ist eine Mischung aus, in Anführungszeichen, Bundespräsident und Bundeskanzler. Es soll heißen, er ist natürlich repräsentativ tätig, er ist der Vertreter der Stadt. Wo immer ein Vertreter der Stadt gebraucht wird, da geht der Bürgermeister hin. Und ich verrate jetzt zwar sicher kein Geheimnis, wenn ich sage, das wird auch manchmal ziemlich viel für die Bürgermeister. Die haben ja auch Frau und Familie und Kinder.
Genau.
Und sind häufig viele Abende weg.
Ich glaube, das ist anstrengender, als man sich das manchmal vorstellt.
Ja, so ist es und ist auch sicher ein Opfer für die Familie. Mhm. Ich glaube, jemand, der Bürgermeister werden will, ist gut beraten, das mit seiner Familie vorher zu besprechen.
Das stimmt, ja.
Der ist sozusagen tagsüber Bundeskanzler und abends Bundespräsident, um das mal etwas spaßhaft zu formulieren.
Er ist auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Ja, es ist ja nicht nur so, dass er hingeht und Hallo sagt, sondern er erfährt ja bei der Gelegenheit auch, wo die Straßenlampe gerade nicht brennt und wo ein Pflasterstein lose ist und wo noch dies und das und jenes nicht so richtig funktioniert. Und das muss er alles mit Geduld ertragen und am besten sich entweder aufschreiben oder im Kopf behalten und dann am nächsten Tag in der Verwaltung dafür sorgen, dass irgendjemand sich um die Straßenlampe und den Pflasterstein kümmert.
Ja, aber das Schöne ist ja, dass das auf kommunaler Ebene so direkt geht, weil wo kann man denn auf Bundes- oder Landesebene einfach mal beispielsweise zur Bundeskanzlerin gehen und sagen, Frau Merkel, ich habe da mal eine Frage und ja, könnten Sie das bitte ändern? Das geht ja auch nicht.
So gesehen ist einfach,
eigentlich, ja, genau. Deswegen ist das so eigentlich schon eine einfachere Angelegenheit.
Ja. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe vorher ja mal gesagt, dass von der Kommunalpolitik die Menschen sehr unmittelbar betroffen sind. Und das ist jetzt so, das ist eine Stelle, an der man das jetzt unmittelbar wahrnehmen kann. Die Kommunalpolitik beeinflusst das Leben der Menschen sehr stark.
Auch wenn das, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist.
Ja, so ist es. Das kann man ja in den Wahlbeteiligungen ablesen. Also in Deutschland sind traditionell die Wahlbeteiligungen beim Bundestagswahlen am höchsten, bei den Kommunalwahlen am geringsten. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil die Bedeutung der Kommunalwahlen wird da von vielen unterschätzt.
Ja, jetzt haben wir ja noch ein weiteres Organ und zwar Ortsbeirat oder Beiräte. Was genau hat es denn da schon wieder mit auf sich?
Ja, die Ortsbeiräte sind entstanden im Zuge der Gebietsreform Anfang der 70er Jahre. Mhm. Da haben ja viele Gemeinden, viele ehemals kleinere Gemeinden ihre Selbstständigkeit verloren und sich zu einer größeren Gemeinde zusammengeschlossen. Und zum Teil sind das Gemeinden mit 5, 7, 8, manchmal 15 Stadtteilen, die da jetzt entstanden sind. Also wieder die Stadt, in der ich wohne, das wunderschöne Naumburg im wunderschönen Nordhessen, hat 5 Stadtteile. Und die Idee bei den Ortsbeiräten war, dass diese Stadtteile noch eine eigenständige Vertretung haben sollen. Mhm. In vielen Gemeinden mit vielen Stadtteilen ist es gar nicht möglich, dass aus jedem Ortsteil ein Stadtverordneter vorhanden ist und schon gar nicht aus jedem Ortsteil in jeder Fraktion ein Stadtverordneter. Das geht oft gar nicht. Mhm. Um der Gemeinde, der ehemaligen Gemeinde, ein eigenes Gehör zu verschaffen, gibt es die Möglichkeit, Ortsbeiräte zu bilden. Die sind nicht Pflicht. Und da gibt es das bunteste Durcheinander. Also es gibt Gemeinden, in denen jeder Stadtteil einen Ortsbeirat hat.
Okay.
Es gibt auch Gemeinden, in denen der Hauptort keinen Ortsbeirat hat, aber die kleinen, eingemeindeten Orte, die haben Ortsbeiräte. Mhm. Und es gibt auch den Fall, dass es überhaupt keine Ortsbeiräte gibt, dass keiner von den Stadtteilen einen Ortsbeirat hat. Das beschließt das Gemeindeparlament, also die Stadtverordnetenversammlung oder die Gemeindevertretung, die beschließt das, ich sag mal, ein bisschen spaßhaft, Kraft eigener Willkür. Sie können, so wie Sie es für vernünftig halten, das organisieren.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi so, dass eine Gemeinde, die unterteilt ist in kleinere Gemeinden, also wenn man jetzt beispielsweise, Gemeinde XY hat und dann haben wir da drin noch Stadtteile oder Gemeindeteile wie Buxtehude.
Ja, Groß- und Klein-Buxtehude.
Genau, dass die dann quasi einzeln nochmal diese Ortsbeiräte abbestellen, die dann quasi die Interessen ihres Ortsteils vielleicht vertreten. Ist das so
ja,
richtig?
So ist es richtig. Es wird ein Ortsbeirat gewählt, der besteht zum Beispiel aus 5 Mitgliedern. Mhm. Da kann es eine Überschneidung mit dem Stadtparlament geben. Kann, muss aber nicht. Der Ortsvorsteher, so heißt dann dieser Repräsentant des Stadtteils oder Ortsteils, der kann auch Stadtverordneter sein, muss aber nicht. Und der Ortsbeirat wird gewählt, genauso wie die Stadtverordnetenversammlung gewählt wird, nach dem gleichen Prinzip, oft mit den gleichen Listen, nicht immer. Das ist völlig, völlig frei. Mhm. Und der wird dann gehört. Er kann jetzt nicht eigene Steuern festlegen. Mhm. Er kann auch nicht beschließen, in diesem Stadtteil wird ein Schwimmbad gebaut, weil das kann nur die Stadtverordnetenversammlung insgesamt. Mhm. Aber er kann zum Beispiel vorschlagen, wir möchten gerne am Waldrand hier und da eine Grillhütte bauen und kann beantragen, dass das in den nächsten Haushaltsplan aufgenommen wird. Und dann wird das oft auch so gemacht.
Mhm. Weil das ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass man da zumindest seine Interessen kommunizieren kann. Auch wenn man vielleicht nicht eigenständig entscheidet, ja.
Ja, und es gibt auch Leute, ich kenne persönlich auch einige, die sagen, Stadtverordnetenversammlung, ach, das ist mir zu viel Aufwand und die tagen mir so oft und ich habe auch keine Lust, mich um alles zu kümmern, was in der ganzen Stadt passiert. Aber im Ortsbeirat hier für meinen kleinen Stadtteil, da würde ich gerne mitarbeiten.
Mhm. Weil wir jetzt noch bei den Organen der Gemeinde sind, als letzten Punkt, das heißt Ausländerbeiräte. Was verbirgt sich dahinter und ja, was sind denn so die Aufgaben von Ausländerbeiräten?
Die Ausländerbeiräte sollen die spezifischen Interessen der Ausländer besonders im Auge haben und dann durchaus ähnlich wie die Ortsbeiräte Vorschläge machen, was kann man machen für eine bessere Integration, wie kann man vielleicht ausländische Kinder, Jugendliche schulisch besser fördern, was kann man machen, um Diskriminierung abzubauen und so weiter. Mhm. Und sie werden gebildet in Gemeinden, in denen mehr als 1000 Ausländer wohnen. Mhm. Es gibt also nicht in allen Gemeinden Ausländerbeiräte.
Da muss ja auch einen Sinn haben.
Ja, es wird wahrscheinlich in Hessen kaum eine Kommune geben, in denen nicht auch ausländische Mitbürger wohnen. Aber wenn es jetzt 10 oder 20 sind, dann muss man dafür keine eigene Vertretung bilden. Ja. Sie können ja ohnehin, wenn Sie EU-Bürger sind, auch im Stadtparlament mitwirken.
Genau, ja.
Aber für alle Ausländer gilt, wenn es mehr als 1000 sind, dann wird ein eigener Ausländerbeirat gewählt. Der wird nach den gleichen Prinzipien gewählt wie die anderen Gremien auch. Und der soll sich um die spezifischen Belange aller ausländischen Einwohner kümmern.
Mhm. Und es ist ja so, dass, wie Sie schon gesagt hatten, EU-Bürgerinnen und Bürger dürfen ja auch normal an der Kommunalwahl teilnehmen und alle quasi Nicht-EU-Bürger, die dürfen jetzt die Ausländerbeiräte dann wählen. Oder dürfen die auch bei der normalen Kommunalwahl mitwählen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, aber die EU-Bürger dürfen sozusagen beides. Die dürfen an der normalen Wahl teilnehmen und sind aber auch wahlberechtigt für den Ausländerbeirat.
Ah ja, das ist ja super, doppelt gemoppelt.
Wenn man so will, ja. Also Beispiel Italiener, die irgendwo wohnen, die dürfen sowohl für das Stadtparlament oder Gemeindeparlament wählen, als auch für den Ausländerbeirat.
Naja, ja, jetzt haben wir eigentlich, aus meiner Sicht glaube ich, alle Organe der Gemeinde durchgesprochen. Und oder haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Ne?
Also, man kann zu allem immer noch irgendwie was sagen, aber das Wesentliche haben wir, glaube ich, abgearbeitet.
Ja, ich glaube, sonst könnten wir uns wirklich hier 5 Stunden über alles unterhalten und dann wird uns wahrscheinlich niemand mehr zuhören.
Ja, ich fürchte auch.
Widmen wir uns jetzt mal den Organen des Landkreises. Da hatten Sie ganz zu Beginn ja schon gesagt, was da alles dazugehört. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit Kreistag und Kreisausschuss. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, vielleicht kann man das an der Stelle sogar ein bisschen kürzer machen, weil sich jetzt manches wiederholen könnte sonst. Es ist nämlich ganz ähnlich geregelt wie bei den Gemeinden. Der Kreistag entspricht der Stadtverordnetenversammlung und das ist dann das Parlament. Und die im verallgemeinerten Sinn Regierung, die aber wieder mehr ein Kollegialorgan ist, hier heißt der Kreisausschuss. Und der Vorsitzende des Kreisausschusses ist der Landrat oder die Landrätin, je nachdem.
Okay.
Und da gilt wieder genau das Gleiche. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Landrats oder der Landrätin. Und bei den Landkreisen ist es in der Regel so, die sind eben alle groß genug, dass es wenigstens ein, oft zwei weitere hauptamtliche Beigeordnete gibt. Man nennt die dann Beigeordnet. Und darüber hinaus noch eine ganze Reihe, vielleicht 8, vielleicht 10, vielleicht 12 ehrenamtliche Kreisausschussmitglieder.
Also ist Landrat oder Landrätin in der Hinsicht dann quasi vergleichbar mit dem Bürgermeister auf der Gemeindeebene? Okay.
Ja, so ist es. Und ich glaube, für den kann man auch sagen, er hat das Schicksal, Bundespräsident und Bundeskanzler gleichzeitig zu sein. Er ist eben auch der Repräsentant des Kreises. Wenn in irgendeiner Gemeinde ein Jubiläum stattfindet und sei es 100 Jahre Sportverein oder 50 Jahre Schützenverein oder was auch immer, dann wird der Landrat eingeladen und es wird erwartet, dass er da hinkommt und den Landkreis repräsentiert.
Eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Und also werden dann alle von den Organen, die wir gerade besprochen haben, jetzt auch am 14. März gewählt?
Gewählt werden jetzt die Gemeindeparlamente, die Kreisparlamente, die Ortsbeiräte und die Ausländerbeiräte.
Und teilweise manchmal noch ein paar Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen.
Genau, und eine ganze Menge in Hessen. Ich könnte Ihnen jetzt die Zahl nicht nennen, aber eine ganze Menge in Hessen Bürgermeister. Nicht gewählt werden jetzt Magistrat und Kreisausschuss. Die wählen anschließend die Parlamente. Also anschließend, wenn die Kommunalwahl durch ist, wählen alle Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretungen ihren Magistrat und alle Kreistage ihren Kreisausschuss.
Sehr gut. Ich glaube, jetzt so kann man sich das auch noch mal ein bisschen besser vorstellen als vielleicht Kommunalneuling.
Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es sich systematisch ansieht, aber es ist natürlich durch die Vielzahl der möglichen Gremien auch so ein bisschen verwirrend.
Jetzt haben wir ja viel auch über Entscheidungen gesprochen. In anderen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, gibt es ja auch auf nationaler Ebene sehr häufig Referenden, also Volksabstimmungen. Das gibt es ja auch vereinzelt ab und an mal in Deutschland, allerdings so auf Bundes- und Landesebene nicht so oft. Aber auf kommunaler Ebene können Bürgerinnen ja doch schon häufiger mal auch direkt über Sachverhalte mitentscheiden. Wie und wann kommt es denn zum Beispiel zu Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene? Also was muss denn da Voraussetzung sein, dass es überhaupt dazu kommt und wie wird es dann durchgeführt?
Also Bürgerentscheid heißt, dass eine bestimmte Gruppe von Bürgern eine Frage, die entschieden werden muss und die vielleicht entweder gar nicht entschieden ist oder nicht so, wie die Bürger es wollen, per Bürgerentscheid gelöst werden soll. Das heißt, es wird eine Frage gestellt, so läuft das technisch, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, weil es muss ja am Ende ein klares Ergebnis geben und diese Frage wird den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt. Und je nachdem, wie dann diese Abstimmung ausgeht, hat dieser Bürgerentscheid dann die gleiche Wirkung wie eine Entscheidung des Parlaments. Wichtig dabei ist, es muss eine bestimmte Mindestanzahl an Leuten an der Abstimmung überhaupt teilnehmen.
Oh, ja. Ja, das kann bei der Wahlbeteiligung manchmal schwierig werden, ne?
So ist es. Aber wenn man sagt, haben zu wenige Leute teilgenommen, dann ist das ja vielleicht auch ein bisschen Zufallsergebnis, ja, wer da stimmt, jetzt gerade hingegangen ist und abgestimmt hat. Deswegen gibt es dieses sogenannte Quorum. Das ist in großen Städten nicht so hoch und in kleinen Städten höher. Also man geht davon aus, dass in einem kleinen Ort eigentlich in der Regel auch mehr unmittelbar Interessierte dann an der Abstimmung teilnehmen. Ja. Es gibt übrigens auch so, dass das Stadtparlament in strittigen Fragen eine solche Frage der Bevölkerung vorlegen kann und kann sagen, pass mal auf, liebe Mitbürger, wir sind uns in dieser Frage, ob da jetzt irgendwo ein Wald abgeholzt werden soll, um einen Sportplatz dahin zu bauen, nicht einig. Stimmt ihr ab, sagt ihr uns, was ihr wollt, ja oder nein?
Also ich meine, das hat ja auch schon Sinn und Zweck dahinter, Menschen ein bisschen dazu zu animieren, vielleicht mal sich daran zu beteiligen. Dann passiert vielleicht nicht so oft sowas wie beim Brexit.
So ist es. Ich fürchte, dass beim Brexit dieses Quorum erreicht worden leider wäre. Ja. Aber ja, leider ja. Aber das Beispiel Brexit ist deswegen gut, weil man sieht, wie groß die Gefahren sind, die bei einem solchen Bürgerentscheid lauern. Also es ist heute, glaube ich, völlig unstrittig, dass beim Brexit, der ja knapp ausgegangen ist, 48 zu 52, ja, viele Menschen für den Brexit gestimmt haben, weil sie einfach die Folgen nicht übersehen haben. Ja, weil sie falsch informiert worden sind, weil ihnen Lügen vorgelegt worden sind und weil sie nicht übersehen haben, was wirklich die Folgen sein werden. Ja. Und deswegen bin ich bei Bürgerentscheiden grundsätzlich ein bisschen skeptisch. Ich gestehe sofort, dass man da geteilter Meinung sein kann. Mhm. Ich denke, das, was wir in Hessen haben und was in vielen anderen Bundesländern so ähnlich ist, dass es diese Möglichkeit grundsätzlich gibt, dass aber nicht ständig solche Fragen, auch sehr komplexe Fragen, zur Abstimmung vorgelegt werden, dass das ein gutes Mischsystem ist.
Ja, weil man muss sich natürlich ja auch, um dann umfassend seine Wahl abgeben zu können oder seine Entscheidung treffen zu können, sich ja auch wirklich umfassend damit befassen. Und das, denke ich, machen wahrscheinlich die meisten Menschen dann trotzdem eher ungern. Und ja, darum ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass sie da ihre Vertretung vorweg wählen, die sich dann mit den ganzen Thematiken und Themen auseinandersetzt und man das selbst nicht jedes Mal machen muss.
Ja, so ist es heute. Häufig sind eben solche Beschlüsse so komplex und mit so vielen Folgen verbunden, die man nicht sofort einsieht, dass eine einfache Ja-Nein-Entscheidung oft der Komplexität der Sache nicht gerecht wird.
Ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass manchmal so die Arbeit eines Lokalpolitikers oder Lokalpolitikerin manchmal vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, weil die meisten müssen das ja trotzdem ehrenamtlich machen, wenn man jetzt nicht gerade in Frankfurt oder sonst irgendwo wohnt. Und anders als Politikerin auf Bundes- oder Landesebene hat man ja auch meistens keine Assistenten und so eine richtige Aufwandsentschädigung bzw. Dienstausfallsentschädigung gibt es zwar, aber sonst ja eigentlich nicht finanziell groß die Unterstützung. Stichwort Bezahlung und Wertschätzung. Wieso wird denn Kommunalpolitik überhaupt so gering entlohnt, wenn es doch eigentlich schon sehr anspruchsvoll ist?
Ja, weil es halt ein Ehrenamt ist. Es ist ein Ehrenamt, so wie es viele andere Ehrenämter auch gibt. Auch der Vorsitzende des Sportvereins wird ja nicht entlohnt. Oder um vielleicht ein ganz anderes und ganz wichtiges Beispiel zu nehmen, die Mitglieder der Freien Feuerwehr, die ja im Falle eines Falles ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um irgendwo einen Brand zu löschen, auch sie werden nicht entlohnt. Man kann eine Aufwandsentschädigung erhalten, das haben die meisten Parlamente auch beschlossen, das ist aber oft so in der Größenordnung 10 Euro oder 20 Euro pro Sitzung. Also das ist auch nichts, wofür man das macht. Ich glaube, diejenigen, die Stadtverordnete werden und sich dazu entschließen, die machen es wirklich, weil sie Interesse an ihrer Gemeinde oder an ihrer Stadt haben. Das macht niemand fürs Geld. Es ist richtig, dass sie eine kleine Aufwandsentschädigung kriegen, da kann man vielleicht hinterher noch ein Bier zusammen trinken.
Oder zwei.
Ja, genau. Aber einen ganz wichtigen Punkt haben Sie angesprochen und der liegt mir wirklich am Herzen. Die Wertschätzung auch der übrigen Bevölkerung, den Kommunalpolitikern gegenüber, da würde ich mir manchmal wünschen, dass höher geachtet wird und dass wirklich gesehen wird, was da geleistet wird, auch an Freizeitverzicht geleistet wird, auch was den Familien, den Kindern vielleicht an Zeit vorenthalten wird. Und das ist wirklich alle Wertschätzung auch wert. Ja.
Also es ist auf jeden Fall ein Ehrenamt mit sehr viel Verantwortung, mit sehr viel Aufopferung vielleicht, aber auch mit einer Möglichkeit, sehr viel zu bewegen.
Ja, Man kann wirklich gestalten. Man kann seine Gemeinde, seine Stadt mitgestalten.
Was würden Sie denn gern den Hörerinnen und Hörern noch für die Kommunalwahl so mit auf den Weg geben, wenn Sie jetzt noch so das Schlusswort haben dürfen?
Ja, das Wichtigste, zwar mit großem Abstand an erster Stelle, steht natürlich wählen gehen.
Ja.
Und am besten natürlich sich vorher informieren.
Herr Jacobi, das war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch ganz großen Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die zweite Folge zur Kommunalwahl in Hessen auch Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und nicht auf die nächste Folge warten möchtet, findet ihr weitere Infos rund um die Kommunalwahl unter anderem auf der Website der HLZ und auf der Webanwendung deinedemokratie.de. Ja, und auch heute nochmal eine Erinnerung daran, dass Demokratie und Freiheit alles andere als selbstverständlich sind. Denn nicht überall auf der Welt haben Menschen die Möglichkeit, frei zu wählen. Deshalb schätze deine Chance und lass nicht andere für dich entscheiden, sondern gestalte deine Zukunft aktiv mit, indem du zur Wahl gehst. Alles, was es dafür braucht, sind deine Kreuze bei der Kommunalwahl. Geht ganz schnell und tut auch gar nicht weh. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.